NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Die Festnahme des dringend terrorverdächtigen Salah Abdeslam in Brüssel hat möglicherweise auch eine Spur nach Ulm in Deutschland freigelegt. Dazu gleich ein Bericht. Und unser Kommentar fragt, ob der Fahndungserfolg der belgischen Behörden wirklich die Terrorgefahr eindämmt. Weitere Themen: erneuter Bombenanschlag in Istanbul. Reaktionen in Deutschland auf das Abkommen zwischen der EU und der Türkei. Reportage aus einer Flüchtlingsunterkunft in Piräus. Der britische Premier David Cameron gerät mit seinem Pro-Europa-Kurs weiter in Bedrängnis. Die Staatskrise in Brasilien spaltet die dortige Bevölkerung wenige Wochen vor Olympia. Und der Sport am Sonnabend mit Fußball-Bundesliga und Biathlon. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Der mutmaßliche Terrordrahtzieher Salah Abdeslam wurde gestern in Brüssel festgenommen. Dem 26 Jahre alten Franzosen sowie einem weiteren mutmaßlichen Mittäter wirft die belgische Justiz die Beteiligung an terroristischem Mord sowie an einer terroristischen Vereinigung vor. Frankreich fordert die schnellstmögliche Auslieferung, um das Pariser Attentat vom 13. November aufklären zu können. Ralf Siener hat die Einzelheiten.
Frankreichs Präsident Hollande betonte am Abend in Brüssel, er hoffe, dass der Verdächtige so schnell wie möglich überstellt wird.
Et je ne doute pas que les autorités judiciaires vont adresser très vite une demande d'extradition.
Er zweifle nicht daran, dass die französischen Justizbehörden sehr schnell einen Auslieferungsantrag stellen, betonte Hollande während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem belgischen Premier in Brüssel. Frankreichs Präsident ist davon überzeugt, dass die belgischen Justizbehörden auf ein solches Auslieferungsgesuch wie bereits in der Vergangenheit reagieren, nämlich umgehend und zustimmend.
Que les autorités belges y répondront plus rapidement possible.
Eine reine Formsache, bestätigte umgehend Belgiens Justizminister. Nach den neuen französischen Antiterrorgesetzen darf ein mutmaßlicher Dschihadist wie Salah Abdeslam bis zu 6 Tage lang ohne Anklage festgehalten und bis zu 3 Tage lang verhört werden, ohne dass ein Anwalt anwesend ist. Das Paris-Attentat vom 13. November sei ein Akt des Krieges gewesen, betonte François Hollande in Brüssel.
Les actes de guerre.
Und deshalb sei die Festnahme des französischen Staatsbürgers Salah Abdeslam eine wichtige Etappe im Abwehrkampf gegen den Terrorkrieg.
Cette arrestation est une étape importante.
Der 26-jährige Salah Abdeslam stehe im Verdacht, an der Planung, Organisation und Durchführung des Paris-Attentats vom 13. November direkt beteiligt gewesen zu sein, betonte Frankreichs Präsident in Brüssel.
Salah Abdeslam est directement lié à la préparation, l'organisation et la perpétration de ces attentats.
Zu den Anschlägen von Paris hat sich die Terrororganisation Islamischer Staat bekannt. Der mutmaßliche Dschihadist Salah Abdeslam soll die Autos der Selbstmordattentäter angemietet und 3 der Attentäter zum Sportstadion Stade de France in Paris gefahren haben. Die französischen und belgischen Ermittler wollen von dem 26-Jährigen wissen, wer innerhalb des IS-Terrornetzwerkes den Einsatzbefehl zum Paris-Attentat gab und wer die beiden Hintermänner in Brüssel waren, mit denen die Attentäter von Paris mehrfach per Handy telefonierten. Die Attentäter schickten den beiden Hintermännern in Brüssel außerdem mehrere SMS. Die Ermittler hoffen zudem auf Informationen über mögliche neue Anschlagziele in Europa und über das Europa-Netzwerk der Terrororganisation des Islamischen Staats. Wie wird der Nachschub an Waffen, Munition und Sprengstoff vom sogenannten Islamischen Staat organisiert, ist eine der Kernfragen. Denn als die belgischen Ermittler am Dienstag eine Wohnung im Südwesten von Brüssel stürmten, da entdeckten sie nicht nur eine Flagge des sogenannten Islamischen Staats, sondern auch ein Kalaschnikow-Sturmgewehr und 11 Magazine mit Munition. Nicht nur die europäischen Sicherheitsbehörden und Geheimdienste sind an den Aussagen von Salah Abdeslam sehr interessiert, sondern auch die Terrorexperten in den USA. Bereits wenige Minuten nach der Festnahme von Salah Abdeslam griff der US-Präsident zum Telefonhörer. Barack Obama gratulierte dem belgischen Premier zum Fahndungserfolg.
Im Zusammenhang mit den Brüsseler Festnahmen gibt es möglicherweise eine Spur nach Ulm. Es geht um einen Mietwagen, der im Oktober letzten Jahres dort in der Nähe eines Flüchtlingsheims hielt. Holger Schmidt mit Mutmaßungen, die noch keine Fakten sind im Hinblick auf die Pariser Anschläge.
Die Spur nach Ulm begann mit Ermittlungen in Belgien. Die belgische Polizei überprüft in den Wochen nach den Anschlägen von Paris im November 2015 das Umfeld von Salah Abdeslam. Dabei stieß man auf einen Mietwagen, der im Oktober 2015 auf seinen Namen gemietet worden war. Als die Polizei das konkrete Fahrzeug fand und durchsuchte, fanden sich im Auto möglicherweise Fingerabdrücke von Abdeslam. Mit Sicherheit aber konnten die Daten des Navigationsgeräts ausgelesen und somit die Fahrtstrecke rekonstruiert werden. Danach war das Auto und damit sehr wahrscheinlich auch Salah Abdeslam in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 2015 in Ulm. Und zwar für kaum eine Stunde und das mitten in der Nacht. Danach ging die Fahrt wieder zurück nach Belgien. Ermittlungen vor Ort in Ulm durch das Bundeskriminalamt haben ergeben, dass der Mietwagen ganz in der Nähe eines Flüchtlingsheims hielt. Und genau in diesem Flüchtlingsheim wurde am nächsten Morgen, also am 3. Oktober 2015, festgestellt, dass drei Männer nicht mehr da waren, die am Abend zuvor noch in der Unterkunft gesehen worden waren. Angeblich sollen diese drei Männer sich als Syrer ausgegeben haben. Ob der mutmaßliche Terrorist Salah Abdeslam diese Männer aufgesammelt und nach Belgien gebracht hat, versucht die Polizei nun zu klären. Es ist bislang nicht mehr als eine Hypothese. Aber weitergedacht könnte es bedeuten, dass die Attentäter von Paris in Ulm Helfer abgeholt haben. Tatsache ist, dass das belgisch-französische Ermittlerteam bislang noch nicht abschließend die Identität aller Attentäter klären konnte und wie die Gruppe zusammengefunden hat.
Doch wie ist die Festnahme Salah Abdeslams zu bewerten? Wird dadurch die Terrorgefahr abnehmen? Hören Sie den Kommentar im Echo des Tages von Kai Küstner.
Mit den triumphierenden Worten "Wir haben ihn" feierte die belgische Regierung den so dringend benötigten Fahndungserfolg, nachdem ihr endlich der meistgesuchte Mann Europas, Salah Abdeslam, ins Netz gegangen war. "Wir haben ihn, we got him", das waren auch die Worte, die US-Präsident Barack Obama sprach, nachdem amerikanische Spezialkräfte in einer pakistanischen Kleinstadt den bis dahin meistgesuchten Mann der Welt aufgespürt hatten, Osama Bin Laden. Dass es auf dem Erdball seit 2011, seit dem Tod Bin Ladens, also sicherer geworden wäre, lässt sich leider nicht behaupten. Im Gegenteil. Und deshalb sollte man auch jetzt, nach der Festnahme des mutmaßlichen Paris-Drahtziehers Abdeslam, nicht so tun, als habe Europa den Kampf gegen den Terror gewonnen. Wenn die Demokratie gegen die selbsternannten Dschihadisten bestehen will, braucht sie dann und wann Erfolgserlebnisse. Einen solchen kleinen Sieg haben die Fahnder ihr nun ohne Zweifel beschert. Umso besser, dass Abdeslam lebend gefasst wurde, was seine Chancen, von Gesinnungsgenossen zum Märtyrer verklärt zu werden, erheblich sinken lässt. Aber das alles kann und sollte uns nicht von der Richtigkeit dieses Satzes ablenken. Wenn Europa von vornherein dafür sorgen würde, dass junge Menschen sich gar nicht erst radikalisieren, muss es sich nicht im Nachhinein mühsam auf monatelange Terroristensuche machen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber jetzt wäre der Moment, sich darüber Gedanken zu machen. Dass der sogenannte Islamische Staat mit seinen falschen Illusionen Erfolg hat, hat sehr viel mit tiefsitzender Frustration, mit Minderwertigkeit Gefühlen zu tun. Und zwar im Großen wie im Kleinen. Was junge Belgier, junge Europäer nach Syrien und geradewegs in die Arme des Islamischen Staats treibt, hat der jüngsten Forschung zufolge weniger mit Religion zu tun, als vielmehr damit, dass diese Menschen absolut keine Zukunft in ihrer Heimat für sich sehen. Ebenso hat im Großen der Erfolg der Terrororganisationen, angefangen mit Al-Qaida, auch damit zu tun, dass sich Muslime in bestimmten Erdteilen seit Jahrzehnten als die Fußabtreter der Geschichte fühlen. Der Islamische Staat lässt sich in Syrien und im Irak nur bezwingen, wenn man der Religionsgruppe der Sunniten, aus der sich die Terrormilizen speisen, die Sicherheit gibt, in ihren jeweiligen Staaten nicht als Menschen zweiter Klasse behandelt zu werden. Und in Europa lässt er sich nur bezwingen, wenn man jungen Männern der wievielten Einwanderergeneration auch immer das Gefühl gibt, nicht Menschen zweiter Klasse zu sein. Es gilt also, ganze Sümpfe trocken zu legen, die im Moment noch Nährboden für Terrorismus sind. An diese Aufgabe sollten wir uns machen und uns nicht damit abgeben, Scheintriumphe wie die Festnahme Abdeslams ausgiebig und lange zu feiern.
Kai Küstner kommentiert der Mächte des Tages von WDR 5 und NDR Info. Beim zweiten Selbstmordanschlag innerhalb einer Woche in der Türkei sind 5 Menschen ums Leben gekommen. Diesmal traf es Istanbul. Der türkische Staat verschärft seine Anti-Terror-Maßnahmen und die Pressezensur. Informationen von Reinhard Baumgarten.
Um 11:15 ist die Einkaufsmeile Istiklalstraße im Stadtteil Beyoğlu noch nicht sehr beliebt. Ansonsten hätte es wahrscheinlich deutlich mehr Opfer gegeben. 4 Tote, 36 Verletzte, davon 7 schwer. Das sind die offiziellen Zahlen. 12 Ausländer sollen unter den Verletzten sein, darunter auch eine Person aus Deutschland. Er sei auf der Istiklalstraße unterwegs gewesen, um eine Rechnung zu bezahlen, erzählt ein Augenzeuge. Auf einmal ging die Bombe hoch. Alle rannten verängstigt in alle Richtungen. Verletzte lagen am Boden. Wir wollten helfen, durften aber aus Sicherheitsgründen nicht. Ein anderer Augenzeuge berichtet, er habe Schreie und lautes Weinen gehört. Dann bricht er selbst in lautes Schluchzen aus. Der Schock sitzt ihm in den Gliedern und übermannt ihn. 2 Terroranschläge binnen einer Woche. 37 Tote im Herzen Ankaras am Sonntag. 4 Tote im Zentrum Istanbuls heute. Dunkle Mächte trügen dafür die Verantwortung, sagt Numan Kurtulmuş düster. Dunkle Mächte wollten in der Türkei Angst und Schrecken verbreiten. Was auch immer sie versuchen, wir werden uns dem Terror nicht beugen, beschwört der stellvertretende Regierungschef. Und Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu gelobt. Unser Kampf gegen den Terror wird mit aller Kraft fortgesetzt. Wir erwarten das auch von der Welt und von Europa. Wir sollten gemeinsam handeln im Kampf gegen den Terrorismus, ohne Wenn und Aber. Wer oder was Terrorismus ist, müsse neu definiert werden, hatte vor wenigen Tagen Präsident Erdogan gefordert. Die auflagenstärkste Tageszeitung Zaman ist unter anderem wegen Terrorismusverdachts unter Zwangsverwaltung gestellt und von einer Oppositionszeitung in ein regierungsnahes Blatt verwandelt worden. Noch hat sich niemand zum heutigen Anschlag bekannt. Am Donnerstag waren deutsche Einrichtungen in Istanbul geschlossen worden, weil es eine Bedrohung durch die Terrormiliz Islamischer Staat gegeben haben soll. Der Anschlag von Ankara am vergangenen Sonntag wurde von der Gruppierung Freiheitsfalken Kurdistans verübt. Numan Kurtulmuş geht von kurdischen Tätern aus. Deshalb wendet er sich an die pro-kurdische HDP. Die HDP trägt auch Verantwortung. Sie vertritt im Parlament 5 Millionen Wähler. Das Volk erwartet von der HDP, dass sie solche Anschläge von ganzem Herzen und nicht nur als Lippenbekenntnis verdammt. Der HDP-Vorsitzende Selahattin Demirtas tut das am frühen Nachmittag auf einer Veranstaltung seiner Partei. Wir verdammen und verfluchen solche Taten. Ich spreche den Familien der Getöteten mein Beileid aus und ich wünsche den Verletzten baldige Genesung. Mehr als 200 Menschen sind in der Türkei seit dem 8. Juni vergangenen Jahres durch Terroranschläge ums Leben gekommen. Am 7. Juni hatte die AKP Erdogans bei der Parlamentswahl die absolute Mehrheit verloren. Der Waffenstillstand mit der PKK endete im Juli und die Spirale der Gewalt nahm immer mehr Fahrt auf.
Das Flüchtlingsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei ist in Deutschland umstritten. Vor allem in der Opposition und auch in Teilen der Union mehren sich die kritischen Stimmen. Menschenrechts- und Hilfsorganisationen warnen vor einer Erosion des Rechtsstaats. Christina Nagel fasst zusammen.
Für die einen ist es ein Durchbruch, für die anderen ein zynischer Pakt. Die Reaktionen auf die Brüsseler Einigung könnten nicht weiter auseinandergehen. Die Stimmung schwankt zwischen Hoffnung, Skepsis und schlichter Ablehnung. Scharfe Kritik kommt vor allem von Seiten der Opposition. Zwar gäbe es nun eine europäische Lösung, heißt es bei den Grünen, sie gehe aber auf Kosten der Flüchtlinge. Sie miteinander zu verrechnen, erklärte die Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt, sei eines Rechtsstaates nicht würdig. Europa versuche, sich aus seiner Verantwortung herauszukaufen. Dass davon dann auch noch ein Land profitiert, das nicht einmal die Genfer Flüchtlingskonvention voll anerkannt hat und das seine eigenen Bürger verfolge, für Grünen-Chef Cem Özdemir ein Unding.
Ich sehe erstmal nicht, dass die Türkei ein sicherer Herkunftsstaat ist. Die Menschenrechtslage in der Türkei entwickelt sich dramatisch zum Negativen hin. Schulen können nicht gesichert werden. Deutsche Botschaften, Konsulate gelten als gefährdet. Aber Flüchtlinge soll es sicher sein. Ich meine, da langt man sich doch an den Kopf. Das überzeugt doch niemanden wirklich.
Das sehen auch die Linken so. Parteichef Rixinger sprach von einem schmutzigen Deal. Die Integrationsbeauftragte der Partei Dadelen ist überzeugt, dass das Abkommen gegen das Völkerrecht verstoße. Als illegal und unmoralisch werten auch Menschenrechts- und Hilfsorganisationen die Einigung mit der Türkei über die generelle Rückführung von Flüchtlingen, die illegal über das Meer nach Griechenland kommen. Innenminister Thomas de Maizière reagierte heute gelassen auf die Vorwürfe.
Es gibt nichts im Leben ohne Kritik, aber jetzt ging es darum zu handeln. Das, was jetzt verabredet worden ist, steht in Übereinstimmung mit dem internationalen Flüchtlingsrecht und dem europäischen Recht.
Für den Innenminister ist die Einigung ein Wendepunkt in der Flüchtlingskrise.
Das ist ein großer Erfolg auch für die Bundeskanzlerin als die Persönlichkeit, die darauf lange hingearbeitet hat.
und der es am Ende dann doch gelungen sei, eine europäische Lösung zu erreichen. Ein logisches, stimmiges Konzept, wie Kanzleramtschef Altmaier im ZDF betonte, das noch vor wenigen Wochen niemand für möglich gehalten habe. Ein starkes Signal, das geben auch die Kritiker der Flüchtlingspolitik Merkels in der Union zu. Nicht ohne ein Aber anzufügen. Von einem Durchbruch, mahnte CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach im WDR-Radio, könne erst dann die Rede sein, wenn der Plan tatsächlich umgesetzt werden könne. Noch aber seien viele Details offen, auch und vor allem, was die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Türkei in die Europäische Union angehe.
Nach welchen Kriterien wird eigentlich ausgewählt, wer aufgenommen wird, wer nicht, von wem? Und wie viele Flüchtlinge nimmt welches Land in der Europäischen Union auf? Das ist bis zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar.
Für CSU-Generalsekretär Scheuer steht jedenfalls fest, dass es nicht nur Deutschland sein kann.
Ob sich das neue Abkommen mit der Türkei schon unmittelbar auf Flüchtlinge auswirkt, die sich zum Beispiel in Athen aufhalten, werden die nächsten Tage zeigen. Unser Korrespondent Michael Lehmann hat eine Essensausgabe in Piräus besucht.
In langen Zweierreihen parallel zum Hafenbecken stehen Frauen und Kinder vor der Essensausgabe in Piräus. Äpfel, Wasser, auch warmes Essen aus großen Töpfen gibt es für einige hundert Menschen. Die anderen müssen warten. Eine Stunde später sind die Männer dran. Für sie ist das Essen noch nicht fertig, schreit eine resolute junge Griechin in die Menge der wartenden Frauen und Kinder zuerst. Einige Frauen schauen dabei ganz verschreckt. Zum ersten Mal vielleicht in ihrem Leben werden sie bevorzugt. Manche Männer beschweren sich bei den Freiwilligen. Die lassen sich aber nicht stören, tragen ständig neue Kisten mit Essbarem heran. Es gab Rangeleien, auch ein paar Messer wurden gezückt in der vergangenen Nacht. Jetzt am Vormittag fährt ein einzelner Polizist mit Helm und schwerem Motorrad und Alarmsignal durch eine größere Gruppe junger Männer, die sich wieder in der Wolle haben. Einer hält den verletzten Arm hoch, griechisches Privatfernsehen hält mit der Kamera drauf, Live-Übertragung aus dem Flüchtlingselend. Der Verletzte zeigt auch noch kurz seinen frisch bandagierten Po. Auch dort hat er einen Messerstich abbekommen. Einzelfälle in der Nacht, sagt die Athener Kardiologin Caroline Sonne, die als freiwillige Ärztin im Sanitätscontainer zusammen mit kleinen mobilen Teams für sehr, sehr viele Menschen zuständig ist.
Ungefähr 5000 Flüchtlinge im Hafen hier kommen mit allen möglichen Problemen, Husten, Fieber, Infektionen, natürlich auch Hautinfektionen bis zu milden Epidemien, wo man sehr aufpassen muss, dass die sich nicht ausbreiten auf die anderen Patienten.
Nebenan rollt ein alter Krankenwagen an ein Sanitätszelt. Eine ältere Frau wird ins Krankenhaus gebracht, psychisch völlig durcheinander. Traumatische Erfahrungen haben viele der Migranten im Gepäck, sagt Notärztin Sonne. Doch dazwischen immer wieder auch heitere Bilder von Kindern, die barfuß Fußball spielen, obwohl der Himmel Nieselregen geschickt hat in den letzten Tagen. Sami, ein junger Afghane, hat eine Tüte mit unbenutzten Zahnbürsten gefunden, gibt sie an einem Helferstand ab. 10 Tage wartet er schon mit seiner Familie, lieber hier als an die mazedonische Grenze weiterziehen, sagt er. Hier sei es etwas trockener. In der Zeltstadt dicht an riesigen Hafenanlagen und Samis Ziel.
We want to go to Germany, not Engels. The borders closed. We should stay.
Nach Deutschland wollen wir. Ich weiß, dass die Grenze oben bei Idomeni dicht ist. Zu viele wollen nach Deutschland. Das ist kein guter Plan. Wir müssen es den anderen sagen. Wenn ihr auch hierher kommt, dann wohnt ihr auch auf der Straße, wie die hier um uns rum.
You're in the street.
Die Meldungen aus Brüssel machen langsam die Runde, dass Europa bald ernst machen will mit strengen Kontrollen, auch auf der Ägäis. Viele Flüchtlinge könnten schon in wenigen Tagen in die Türkei wieder zurückgeschickt werden. Auch in der Athener Innenstadt wird darüber diskutiert. Antonis Dinopoulos, ein Weinhändler, sagt, einfach wieder wegschicken sei keine gute Idee.
Es sind Kinder, die Hilfe brauchen. Ich habe Bilder gesehen, wo ich persönlich geweint habe. Es ist schlimm. Und es gibt viele griechische Familien, die die Flüchtlinge zu sich nach Hause nehmen. 15-köpfige Familie, die das erste Mal nach Monaten essen, vernünftig essen.
Und deshalb kann, sagen auch viele der Helfer im Hafen von Piräus, Europa jetzt nicht komplett dicht machen.
Von Athen nach London. Der konservative britische Premierminister David Cameron möchte sein Land weiter als Mitglied der Europäischen Union regieren. Doch vor der Volksabstimmung im Juni ist seine eigene Partei tief gespalten. Nun bringt der Rücktritt von Arbeitsminister Ian Smith, der zu den Brexit-Befürwortern zählt, neue Probleme. Stephanie Pieper meldet sich aus London.
Der überraschende Rücktritt des Arbeits- und Sozialministers bringt Premierminister David Cameron in Bedrängnis. Nicht nur, dass sich seine Konservativen vor dem Referendum in ein Pro- und Contra-EU-Lager spalten, jetzt entzündet sich an der Sozial- und Finanzpolitik neuer innerparteilicher Streit. Ian Duncan Smith, früher Tory-Parteichef, war am Freitagabend zurückgetreten, aus Protest gegen die geplanten Kürzungen bei den Sozialleistungen für Menschen mit Behinderungen. Er kritisierte, dass gleichzeitig besser Verdienende steuerlich entlastet werden sollen. In einem Brief an den Premier griff Duncan Smith insbesondere Finanzminister George Osborne scharf an, der vor wenigen Tagen seinen Haushaltsentwurf vorgestellt hatte. Die Regierung ruderte mittlerweile zurück und will die Einschnitte noch einmal überdenken. Cameron zeigte sich in einem Schreiben an den bisherigen Minister verblüfft und enttäuscht über dessen Rücktritt. Duncan Smith gehört zu jener Handvoll Kabinettsmitglieder, die für einen Brexit werben. Auch rund ein Drittel der Tory-Abgeordneten im Unterhaus wollen den Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Am 23. Juni werden die Briten darüber abstimmen. Premier Cameron und auch Schatzkanzler Osborne appellieren an die Wähler, sich für die weitere EU-Mitgliedschaft des Landes zu entscheiden. Osborne gilt bislang als einer der aussichtsreichsten Kandidaten für die Nachfolge Camerons, der 2020 nicht wieder antreten will. Einige politische Beobachter in London meinen, Duncan Smith habe nur einen Anlass gesucht, um sein Amt vor dem EU-Volksentscheid niederzulegen. Cameron berief inzwischen den bisherigen Minister für Wales, Stephen Crabb, als neuen Chef des Arbeits- und Sozialressorts.
Die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff steht aufgrund eines Korruptionsskandals und einer schweren Wirtschaftskrise stark unter Druck. Nun wollte sie ihren immer noch sehr populären Amtsvorgänger Lula da Silva als Kabinettschef einbinden. Vermutlich auch, um ihn vor einer Strafverfolgung wegen angeblicher Geldwäsche zu schützen. Doch ein Bundesrichter verhinderte dies. Das Land ist wenige Wochen vor den Olympischen Spielen politisch gespalten. Es gibt große Demonstrationen für und gegen die Regierung. Unser Korrespondent Julio Segador zur aktuellen Lage.
Das juristische Tauziehen um die Ernennung von Ex-Präsident Lula da Silva zum neuen Kabinettschef geht weiter. Derweil stürzt Brasilien immer tiefer in eine Staatskrise. Ein Bundesrichter hat Lulas Ernennung erneut blockiert. Die Begründung, die Berufung sei der eindeutige Versuch, die Strafverfolgung zu umgehen. Gegen Lula wird im Zusammenhang mit dem Petrobras-Korruptionsskandal ermittelt. Die Regierung legte daraufhin umgehend Berufung ein. Nun muss das Plenum des obersten Gerichtshofes entscheiden. Der Ausgang gilt als offen. Ob das Richtergremium noch vor Ostern ein Urteil fällt, ist unklar. Die Entscheidung vom Bundesrichter Gilmar Mendes, eines erklärten Gegners der Arbeiterpartei, und von Ex-Präsident Lula da Silva kam unmittelbar nach dessen öffentlichen Auftritt in Sao Paulo, wo er unter dem Jubel seiner Anhänger getönt hatte, Brasilien dulde keinen Staatsstreich. Auch Präsidentin Dilma Rousseff hatte die Justiz scharf angegriffen. In jedem anderen Land würde jemand, der ohne höchstrichterlichen Beschluss eine Präsidentin abhört, verhaftet werden, erklärte sie bei einer Kundgebung im Nordosten des Landes. Sie werde die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Eine unverhohlene Drohung an Ermittlungsrichter Sergio Moro, der ein Telefonat zwischen Rousseff und Lula mitgeschnitten und veröffentlicht hatte. Parallel zu dem juristischen Tauziehen um die Ernennung Lulas ist das Amtsenthebungsverfahren gegen die Präsidentin in Gang gekommen. Rousseffs Intimfeind, Parlamentspräsident Eduardo Cunha, startete das Verfahren, an dessen Ende das Abgeordnetenhaus und der Senat die Absetzung der Präsidentin verfügen könnten. Bei den Kundgebungen im ganzen Land waren vor allem die Anhänger von Präsidentin Rousseff und Lula da Silva auf die Straßen gegangen. Allerdings waren es deutlich weniger als am vergangenen Sonntag, als über 3 Millionen Menschen die Absetzung der Präsidentin verlangten. Rückhalt genießt Dilma Rousseff unter den Staatschefs in Südamerika. Mehrere Präsidenten sprachen von einem Putschversuch, dem Dilma Rousseff ausgesetzt sei. Ein Putschversuch, angestrengt von den Medien und der Justiz.
Und damit kommen wir zum Sport im Echo des Tages. Im Studio ist Claudia Hogestrat.
Und da gucken wir auf den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Werder Bremen hat es verpasst, sich in der Tabelle mehr Luft zu verschaffen. Gegen Mainz 05 spielten die Bremer um Finn Bartels 1:1.
Natürlich wollten wir hier gerne einen Dreier mitnehmen. Aber wir haben natürlich auch gegen eine Mainzer Mannschaft gespielt, die im Moment top drauf und die auch weiß, wie man verteidigt. Und da muss man immer höllisch aufpassen im Umschaltspiel. Hat man ja dann auch gesehen. Und deswegen, ja. Wer weiß, wie viel wert der Punkt nachher am Ende ist.
Also erstmal reicht er für Platz 14. Von hinten rauscht allerdings 1899 Hoffenheim heran, das beim Hamburger SV mit 3:1 gewann und nun vorerst 15. ist. Vorerst deshalb, weil derzeit der vorletzte Frankfurt gegen den letzten Hannover spielt. Zwischenstand hier nach einer knappen halben Stunde noch 0:0. Der VfL Wolfsburg kam heute gegen Aufsteiger Darmstadt nur zu einem 1:1. Der erste FC Köln hatte gegen den FC Bayern in erster Linie gehofft, nicht unterzugehen. Und zumindest das gelang den Kölnern. Das Team um Dominik Marot verlor zwar, aber nur mit 0:1.
Bayern hat, glaube ich, einen Schuss aufs Tor gebracht insgesamt. Und aber das ist halt ein Unterschied. Die machen halt aus der einen Chance ein Tor und wir kriegen aus 2, 3, vielleicht 4 guten Chancen leider kein Tor hin. Aber das ist eben so. Darum ist Bayern auch weit vor uns. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, heute ein tolles Spiel abgeliefert, gerade für die Zuschauer hier im Stadion. Und schade, weil es war durchaus was möglich heute.
Außerdem besiegte Hertha BSC Ingolstadt mit 2:1. In der zweiten Bundesliga hat der FC St. Pauli mit 2:0 in Sandhausen gewonnen. Fortuna Düsseldorf hat beim Debüt von Trainer Friedhelm Funkel den ersten FC Kaiserslautern mit 4:3 besiegt. Und morgen beginnt offiziell die neue Formel-1-Saison mit dem großen Preis von Australien. Heute kämpften die Piloten im Qualifying um die besten Startplätze dafür. Da blieb allerdings alles beim Alten. Sven Pistor berichtet.
Weltmeister Lewis Hamilton hat die erste Attacke pariert. Im ersten Qualifying der Saison verwies der Brite seinen deutschen Herausforderer Nico Rosberg auf Platz 2. Es war die 50. Pole Position in der Karriere des Lewis Hamilton. Sebastian Vettels Abstand auf Platz 3 war beachtlich. Sein Ferrari war über 0,8 Sekunden langsamer als Hamilton. Das erhoffte Duell zwischen Mercedes und Ferrari scheint also vorerst unrealistisch zu sein. Erstmals wurde das Qualifying im K.O.-Modus ausgefahren. Alle 90 Sekunden wurde der jeweils langsamste aussortiert. Der erhoffte Effekt auf mehr Spannung blieb allerdings gänzlich aus. Mehr Spannung verspricht das Rennen selbst. Los geht es morgen früh um 6 Uhr deutscher Zeit.
Der letzte Biathlon-Weltcup der Saison brachte Simon Schemp den 5. Saisonsieg. In Chanty-Mansijsk gewann er, der bei der WM noch ohne Medaille geblieben war, das Verfolgungsrennen. Kilian Mädele mit den Einzelheiten.
Schemp schnappte sich auf der letzten Runde noch den führenden Norweger Johannes Tinjesbø und holte sich den 5. Saisonerfolg. Mit ihm dürfte Erik Lesser aufs Siegerpodest, der sich noch auf Platz 3 nach vorne gearbeitet hat. Außerdem wurde Benedikt Doll 5. Bei den Frauen gab es ebenfalls Platz 5 für Franziska Preuß. Hier war es nach dem letzten Schießen noch spannender als bei den Herren. 6 Athletinnen gingen nahezu gleichzeitig auf die letzte Runde. Den Sieg holte die Finnin Kaisa Mekkarainen. Gabriela Sukalova reichte ein 4. Platz, um sich ein Rennen vor Ende den Gesamtweltcup zu sichern.
Und morgen endet die Saison der Biathleten dann offiziell mit den Massenstarts der Frauen und Männer.
Vielen Dank, Claudia Hogestrat. Und das war das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.